was aber wichtig ist, Welt verbessern, ja, ist eine schwierige Motivationsbasis, weil sie den Blick nimmt von den Grundfunktionsprinzipien, wie man Wachstum generieren kann.
Hallo und herzlich willkommen bei iTalks, dem Podcast, der Wissenschaft und Praxis zu Entrepreneurship sowie Innovationsthemen zusammenbringt. iTalks ist ein Projekt von Studierenden der Uni Hohenheim und für alle gemacht, die sich für spannende Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu Entrepreneurship und Innovation interessieren. Wir freuen uns, dass ihr reinhört. Viel Spaß!
Hey, ich bin Mona Stoll.
Hallo und mein Name ist Felix Zechiel.
Ja, und die dritte im Bunde, Paulina, habt ihr gerade zu Beginn schon gehört. Ihr werdet sie im Laufe unserer Folge auch immer wieder mit Infos aus der Wissenschaft hören. Wir drei studieren gemeinsam im Master Management an der Universität Hohenheim und teilen das Interesse für spannende Unternehmensgründungen.
Laut dem Startup-Monitor entwickeln 45% der Neugründungen im Jahr 2020 nachhaltige Produkte und Dienstleistungen. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum Menschen nachhaltige Startups gründen? Solche Gründungsvorhaben können unter anderem über die Identitäten der GründerInnen erklärt werden. Ein spannendes wissenschaftliches Gebiet ist hier die Founder Identity Theory, kurz FIT. Diese Theorie wollen wir euch in dieser Folge vorstellen.
Wie immer werdet ihr also am Ende unserer Folge schlauer sein als zuvor. Zusätzlich könnt ihr in dieser Folge herausfinden, welche Gründeridentität eigentlich zu euch passt und gemeinsam mit unserem Gast Matthias Hornberger auf die Gründeridentitäten der Startup-Szene schauen. Viel Spaß beim Hören unserer Folge.
Also ich will mich jetzt nicht wichtiger machen, als ich eigentlich bin, aber so ein bisschen bin ich schon unser zweiter Gast in der Folge.
Stimmt, du bist ja heute irgendwie unser kleines Versuchsobjekt. Ich glaube, das müssen wir unseren HörerInnen aber auch noch kurz erklären. Felix fragt sich nämlich schon lange, was für eine Art von Unternehmen er eigentlich gründen könnte. Hier gibt es ja in der Praxis auch immer wieder Unternehmen, die sehr von ihren GründerInnen geprägt sind. Zum Beispiel Steve Jobs, der Gründer von Apple. Deshalb werden wir gleich mal Felix auf Basis der FIT analysieren.
Genau. Und beim Thema Gründungen möchte ich auch nochmal auf die Studie vom Anfang der Folge eingehen, nämlich den Startup-Monitor. Hattest du eigentlich da schon mal von gehört? Ich finde es ja echt spannend, dass trotz einer Krise wie jetzt der aktuellen Pandemie trotzdem also die Hälfte aller Neugründungen im Bereich Nachhaltigkeit ist.
Ja, also ich finde es schon auch ganz schön viel. Gerade in so einer schwierigen Zeit hätte ich eher gedacht, dass jedes Unternehmen nach sich schauen muss, sage ich mal. Und so Themen wie die Nachhaltigkeit vielleicht irgendwie in den Hintergrund rücken. Aber klar, um das Phänomen Nachhaltigkeit kommt man gerade irgendwie auch wirklich nicht drum rum. Zum Beispiel im Bereich Mode. Ich denke da an H&M, die jetzt ihre eigene Fairtrade-Kollektion auf den Weg gebracht haben. Oder auch ganz andere, viele Marken einfach ein Bewusstsein in die Richtung schaffen. Und nicht nur Fairtrade Fashion ist gerade sehr groß im Trend, sondern Nachhaltigkeit spielt, glaube ich, gerade in jedem Bereich oder in jeder Branche auch ein sehr großes Thema.
Finde ich auch, bin ich voll und ganz bei dir. Auch gerade das Thema Klimaschutz halte ich für sehr, sehr wichtig, wenn man ja unsere Zukunft betrachtet.
Ihr fragt euch jetzt sicher, was denn dieses FIT ist, von dem wir hier sprechen. Unsere Wissensexpertin Paulina hat die Antwort für euch.
Wissensbox.
Gründeridentitäten. Da fallen mir spontan Personen wie Jeff Bezos von Amazon oder Elon Musk von Tesla ein. In der Entrepreneurship-Forschung werden die Identitäten von GründerInnen in den letzten Jahren verstärkt untersucht. Die Founder Identity Theory oder kurz FIT ist eine wissenschaftliche Theorie, die sich mit der Persönlichkeit und den Identitäten von GründerInnen beschäftigt. Die Identität von Personen zu definieren ist nicht trivial, weshalb es auch in der Wissenschaft verschiedene Theorien und Modelle hierfür gibt. Es ist wichtig, dass ihr wisst, dass die FIT verschiedene theoretische Perspektiven hat. Wir fokussieren uns heute in dieser Podcast-Folge vor allem auf die Arbeit von Fauchard und Gruber. Deren Studie befasst sich mit der Founder Identity vor dem theoretischen Hintergrund der Social Identity Theory. Die Forscher gingen der Frage nach, warum tut welcher Unternehmer was? Im Kern unterscheiden Fauchard und Gruber zwischen drei verschiedenen Gründeridentitäten, den Darwinians, Communitarians und den Missionaries. Darwinisten motiviert das wirtschaftliche Eigeninteresse, das heißt, ihnen geht es um ökonomischen Erfolg, um Geld und Macht. Vergleichen und messen tun sie sich mit ihrer Konkurrenz. Darwinians betrachten es als ihre Stärke, dass sie ihrem Produkt recht emotionslos gegenüberstehen, mit der Konsequenz, dass sie sich trennen können, wenn es schlecht läuft. Communitarians sind hingegen Seelengänger. Sie wollen durch ihr Produkt einen Mehrwert für ihre Community schaffen. Stellt euch einen Gründer vor, der begeisterter Kitesurfer ist und für seine Community ein neues Kiteboard entwirft. Den Communitarians ist die Meinung ihrer Community-Mitglieder sehr wichtig, womit sie sich auch messen. Zuletzt noch die Missionaries, die Weltverbesserer. Geld ist für sie nur der Motor des Unternehmens, nicht das Ziel. Prominentes Beispiel für einen Missionary sei hier der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus, der mit der Gründung einer Bank vor allem die Lebensbedingungen in seinem Heimatland verbessern wollte. Da unsere Welt nicht nur schwarz-weiß ist, gibt es auch hybride Formen. Diese lassen sich nicht genau zu einer der drei Identitäten zuordnen und stellen einen Mix dar. Nun ja, ich bin mir sicher, jedem von euch ist gleich ein Freund oder jemand aus dem Bekanntenkreis eingefallen, der auf eine dieser Identitäten zutrifft.
Ja, die Fit-Theorie wird also durch verschiedene theoretische Perspektiven betrachtet. Die Social Identity, die Role Identity und die Personal Identity.
Genau. Bei der Social Identity, da geht es um eine wahrgenommene Zugehörigkeit in eine Gruppe von UnternehmerInnen. Bei der Role Identity geht es dann eher um die internale Erwartung an die eigene Rolle. Wer will ich sein? Wer bin ich? Und bei der Personal Identity, da geht es dann eher um individuelle Charakterzüge, Werte und Überzeugungen.
Unsere Folge konzentriert sich dann also auf die Social Identity. Und hier gibt es ja dann auch die drei Gründeridentitäten: Darwinians, Communitarians und Missionaries.
Absolut. Und spannend finde ich hier, dass sich daran so ganz verschiedene Motive für die Gründung von Unternehmen abzeichnen. Es geht eben nicht nur immer um Geld und um Macht. Und das ist halt auch so, dass man erkennt, für manche GründerInnen ist Erfolg und Performance anders als für andere. Also die bewerten ganz unterschiedlich, was für sie Erfolg ist und was für sie eine gute Unternehmensperformance ist. Das ist natürlich dann auch eine Erklärung dafür, warum manche GründerInnen ökonomisch rationalere Gründungsmöglichkeiten nicht genutzt haben. Die traditionelle ökonomische Theorie konnte solche Phänomene nicht erklären, warum jetzt jemand auf einmal eine Gründung macht, die gar nicht so ökonomisch rational ist.
Ja, aber ich denke, genug Theorie an der Stelle. Felix, kommen wir doch einfach mal deiner Gründeridentität auf die Schliche. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir ein kleines Quiz machen, ähnlich wie früher diese Psychotests in der Bravo. Und sei mal ehrlich, du hast doch früher bestimmt auch schon mal so ein Quiz "Bin ich wirklich verliebt?" gemacht, oder?
Also ich muss sagen, ich war eher der Bravo-Sport-Typ. Ich weiß nicht, ob das alle unsere HörerInnen kennen. Aber ich würde natürlich jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich solche Tests nicht kenne. Aber letzten Endes fand ich die Ergebnisse da immer doch recht willkürlich, um ehrlich zu sein.
Ja, okay, ich glaube, da kann ich dir auch recht geben. Die Fragen waren natürlich nicht immer ganz so wissenschaftlich fundiert damals und auch heute vermutlich noch. Aber das ist bei unserem Quiz eben ein bisschen anders. Wir benutzen nämlich Bewertungsfragen einer sehr bekannten Studie im Bereich der Social Identity. Und ähnlich wie bei dem Quiz in der Bravo kommt dann eben bei uns nicht "Ja, du bist hoffnungslos verknallt" oder "Nein, Liebe ist es leider nicht" raus, sondern je nachdem, mit welcher Antwort du dich am meisten identifizieren kannst, ist das Ergebnis des Quizzes dann Darwinian, Communitarian oder Missionary. Hier noch ein Hinweis für unsere HörerInnen. Während ich mit dir die Fragen durchgehe, Felix, könnt ihr euch gerne nebenher selbst analysieren. Hört uns einfach gut zu und beantwortet die Fragen für euch selbst im Kopf. Und seid gespannt auf euer Ergebnis, genau. Soweit alles verstanden, Felix?
Ich glaube schon, ich bin startklar. Mona, lass uns starten.
An dieser Stelle möchte ich noch kurz erwähnen, dass wir mit der persönlichen Befragung von der perfekten wissenschaftlichen Methodik natürlich ein bisschen abweichen. Unser Fokus liegt hier jetzt aber auch darauf, einfach und verständlich Felix zu analysieren und euch zu ermöglichen, mal in einem ersten Schritt ganz unkompliziert eine einfache Einschätzung eurer Gründeridentität vorzunehmen. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Frage.
Let's go!
Die erste Frage dreht sich um den Grund deiner zukünftigen Unternehmensgründung. Was möchtest du damit bezwecken? A. Deine berufliche Karriere vorantreiben. B. Ein spezielles Problem einer Gruppe von Personen lösen, mit der du dich stark identifizierst und die Aktivitäten dieser Gruppe proaktiv zu beeinflussen. Oder möchtest du mit deiner Unternehmensgründung vielleicht auch C, proaktiv das Funktionieren der Welt verändern?
Also interessante Frage. Eine Antwortmöglichkeit kann ich eigentlich direkt ausschließen und das ist B, ich identifiziere mich jetzt nicht wirklich mit einer speziellen Gruppe, sei es irgendwie Radsportprofis oder irgendwie Extremsportarten oder sowas. Also nee, da finde ich mich nicht wieder. Ansonsten finde ich eigentlich die Antworten A und C beide ziemlich wichtig. Zum einen würde ich gerne die Welt so ein bisschen besser machen. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn Leute dann damit auch ein bisschen Karriere machen und Geld verdienen, insofern sie das jetzt nicht mit irgendwelchen unmoralischen Geschäftspraktiken machen.
Alles klar. Ja, da würde ich mal festhalten. Antwort A oder C wären dir am liebsten. Genau. Ja. Gut. Notiert. Bei Frage Nummer 2 möchte ich von dir wissen, was im Fokus deiner unternehmerischen Tätigkeit steht. Dein Unternehmen mit bewährten Managementpraktiken zu führen und die finanziellen Aussichten deines Unternehmens gründlich zu analysieren. B. Für eine Gruppe von Personen ein sehr nützliches Projekt und Produkt anzubieten. Oder ist Antwort C im Fokus deiner Tätigkeit, ein sehr verantwortungsvoller Bürger zu sein und die Welt generell zu verbessern?
Also auch hier würde ich sofort wieder die B ausschließen, aus den gleichen Gründen eigentlich wie bei Frage 1. Mit C kann ich mich eigentlich auch wieder gut identifizieren. Gerade da liegt mir dann auch das Thema Klimaschutz am Herzen und da würde ich gerne die Welt verbessern. Trotzdem würde ich auch sinnvolle Managementpraktiken einsetzen und natürlich auch meine Finanzen im Blick behalten. Ein Thema ist da zum Beispiel auch so Führungsstile im Human Resource Management. Ich glaube, sowas kann man immer gut einbinden.
Ja, ich denke auch, das widerspricht sich jetzt nicht unbedingt. Genau. Und cool, dass du auch das Thema Führung gleich ansprichst, weil die letzte Frage dreht sich nämlich nochmal generell darum, worauf du beim Führen deines Startups besonderen Wert legst. A. Fokussierst du dich darauf, eine bessere Leistung zu erzielen als die Konkurrenz? B. Konzentrierst du dich auf eine Gruppe von Personen, um diese zu unterstützen und voranzubringen? Oder doch vielleicht C. Legst du Wert darauf, was dein Unternehmen für die Gesellschaft als Ganzes erreichen kann?
Also irgendwie witzig, auch wieder von vornherein muss ich sagen, B passt nicht, aber ich kürze es mal so ab, dieses Gruppending, das passt irgendwie nicht zu mir.
Ja.
Aber total wichtig finde ich auch wieder eben C. Also ich finde es wichtig, dass auch Unternehmen was für die Gesellschaft tun und die Gesellschaft weiterbringen. Obwohl man natürlich immer darüber streiten kann, was ist jetzt gut für eine Gesellschaft und was nicht. Aber das ist jetzt ja nicht der Punkt. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man aber auch auf seine Konkurrenz gucken. Also wenn ich davon überzeugt bin, dass das, was ich mache, für die Gesellschaft gut ist, dann muss ich gucken, dass ich auch das besser, ich sag mal, an den Mann und die Frau bringe als die Konkurrenz. Und deswegen würde ich da auch auf jeden Fall auf die Konkurrenz gucken und versuchen, mich da auch abzugrenzen und erfolgreich zu sein.
Ja, würde ich dir auch persönlich zustimmen. Aber genau, das wäre dann ja wieder Antwort A und C.
Ja,
und ich glaube, Felix,
ne?
Jetzt am Ende, ja, können wir einfach festhalten, du bist so ein ganz typischer, hybrider Typ zwischen Darwinian und Missionary. Also wenn ihr, unsere HörerInnen, nun dreimal die Antwort A ausgewählt habt, dann seid ihr ganz klar ein klassischer Darwinian. Bei dreimal B seid ihr ein Communitarian und wer immer mit Antwort C geantwortet hat, der möchte eindeutig als Missionary die Welt verbessern. Alle anderen sind dann eben wie Felix eine hybride Mischform. Genau.
Interessant.
Nun interessiert euch wahrscheinlich, ob sich die verschiedenen Identitäten auch auf das tatsächliche Handeln auswirken. Aber hört selbst.
Wissensbox.
Nun ja, Darwinians wenden bewährte Methoden an, wie wir sie aus unserem Managementstudium kennen. Sie investieren in Märkte mit hohem Absatzpotenzial und gehen Risiken ein, die hohe Renditen versprechen. Sie berücksichtigen in ihrer Entscheidungslogik ihre eigenen potenziellen Risiken und nicht die für andere potenzielle Stakeholder. Daraus folgt beispielsweise eine internationale Massenproduktion anstatt faire und teure Produktion im eigenen Land. Die Communitarians wenden nicht die klassischen Managementmethoden an, wodurch sie aber ein hohes Maß an Kreativität aufweisen. Im Gegensatz zu den Darwinians studieren Communitarians keine Marktanalysen, sie vertrauen stattdessen auf ihr Bauchgefühl und der Meinung ihrer Community. Durch den engen Austausch mit ihrer Community entwickeln sie kreative Lösungen und entdecken früh zukünftige Chancen. Die Produktion ist oft sehr teuer, weil Communitarians nicht das Massengeschäft im Blick haben, sondern eben ihre Community. Wie ihr wahrscheinlich schon vermutet, wenden die Missionaries, unsere Weltverbesserer, insbesondere nachhaltige und sozialverträgliche Methoden an. Das bedeutet aber nicht, dass sie sich vor Risiken scheuen oder keine finanziellen Mittel einsetzen. Natürlich sind die Produktionsprozesse und Zulieferer stark von der Identität der Gründer geprägt. Sie achten sehr stark darauf, mit wem sie zusammenarbeiten, und sie beschäftigen sich mit Fragen wie: Wird durch die Produktion die Umwelt belastet? Wie sind die Arbeitsbedingungen bei meinem Lieferanten?
Also ich finde es ja schon spannend, dass die Gründeridentitäten so einen starken Einfluss auf die strategischen Entscheidungen haben. Und besonders interessant ist, denke ich, auch für die Praxis, dass man das Verhalten in Bezug auf die strategischen Entscheidungen so gut voraussagen kann.
Absolut, finde ich auch echt spannend. Man muss aber auch sagen, dass es auch noch diese hybriden Typen gibt. Und da gehöre ja ich ja offensichtlich auch dazu. Und in der Studie sind es immerhin auch 11 von den 49 befragten UnternehmerInnen. Und da wird es tatsächlich dann schwieriger, die Regelmäßigkeiten in diesen strategischen Entscheidungen festzustellen. Da kann das dann eben mal ganz unterschiedlich laufen. Und das, glaube ich, würde auch bei mir so passieren. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn ich das so höre, dass ich auch mal wie ein Darwinian entscheide. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich mal als ein Missionary entscheide und vielleicht auch mal irgendwie so zwischendrin. Und da ist es halt einfach dann schwieriger, mein Verhalten oder eben das Verhalten von hybriden Typen systematisch vorherzusagen. Lass uns an der Stelle vielleicht mal noch den Bogen zum Thema oder zum Phänomen Nachhaltigkeit machen. Also ich finde, dass man das ja auf der Ebene der Gründeridentitäten schon auch gut erklären kann. Man muss aber natürlich vielleicht auch jetzt an der Stelle sagen, dieses Phänomen lässt sich jetzt nicht alleine über Gründeridentitäten erklären. Da muss man natürlich verschiedene Perspektiven einnehmen, aber ich denke, eine Perspektive kann hier oder können hier die Gründeridentitäten sein.
Ja, gerade die Missionaries passen natürlich auf den ersten Blick auch perfekt zur Nachhaltigkeit oder zu nachhaltigen Unternehmensgründungen. Aber ich kann mir durchaus eben auch Darwinians vorstellen, die nachhaltige Unternehmen gründen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Unternehmung auch aus einer ökonomischen Sichtweise oder Perspektive eben generell schon mal Sinn macht.
Ja, das, und ich kann mir da eigentlich auch gut die Communitarians vorstellen. Wenn die Gruppe, in der die so agieren, eben auch sehr auf das Thema Nachhaltigkeit schaut, dann werden die sich auch in die Richtung Nachhaltigkeit eben orientieren.
Ja, absolut, genau. Nachdem wir nun die Theorie und die wissenschaftlichen Aspekte ein bisschen durchgegangen sind, ist es, denke ich, an der Zeit, gemeinsam mit unserem Interviewpartner einen Blick auf die Realität zu werfen. Und wie ihr ja wisst, ist unser Felix der Mann für die Praxis. Also frage ich dich, Felix, who are you talking to?
I talk to Matthias Hornberger. Matthias war als CFO am Verkauf des Web.de-Portalgeschäfts an die United Internet AG beteiligt. Nach dem erfolgreichen Verkauf wurde er CFO des Frühphaseninvestors Kizu, der verschiedene vielversprechende deutsche Startups wie Bubble, Stuffbase und Mambo finanzierte und begleitete. Hier ist er bis heute in verschiedenen Aufsichtsräten dieser Startups tätig. Weiter ist er Vorstandsvorsitzender des Cyberforums, das mit über 1200 Mitgliedern als das größte regional aktive Hightech-Unternehmernetzwerk in Europa gilt. 2013 ging hier auch das Cyberlab als Inkubator für Startups an den Start. Um Matthias besser kennenzulernen, haben wir ihm 4 Entweder-Oder-Fragen gestellt. Die erste Frage ist: Ist er ein Apple-Lover oder ein Apple-Hater?
Apple-User. Lover ist vielleicht zu viel gesagt. User.
Bei der zweiten Frage geht es um das Thema Podcasts. Sind Podcasts ein kurzer Hype oder doch ein langfristiger Trend?
Nein, Podcasts werden lange da sein. Es ist einfach so praktisch und wird ein Bestandteil der Kultur bleiben.
Bei der dritten Frage geht es ums Thema Venture Capital. Lieber investieren in der Seed-Phase oder in der Startup-Phase?
Ganz klar Seed-Phase, weil dann hat man noch wirklich den Rohdiamant, den man auch ein Stück weit noch mitbearbeiten kann.
Und bei der letzten Frage geht es um 2 wichtige Gründer unserer Zeit. Eher Team Jeff Bezos oder Team Elon Musk?
Bezos, muss ich sagen, weil Elon Musk ist mir doch dann in vielen Themen zu extrem.
Wir hoffen, ihr konntet Matthias ein bisschen besser kennenlernen. Jetzt geht's los mit dem Interview. In unserer Podcast-Folge geht es ja um diese verschiedenen Gründeridentitäten, die basieren auf einer Studie von Fauchard und Gruber. Und was denkst du jetzt darüber? Welche Erkenntnisse ziehst du daraus, wenn du diese Studie jetzt so dir anschaust?
Also zunächst mal ist es sehr gut, Gründer nach ihren Werten zu betrachten. Und das ist auch, glaube ich, die Kernessenz. Das ist auch für uns sehr wichtig, die Werte zu betrachten, den Gründer folgen. Womit ich weniger anfangen kann, sind diese Kategorisierungen. weil sie mir dann doch zu holzschnittartig sind und teilweise auch in falsche Richtungen weisen. Kommt mir dann so vor wie so früher die Umfragen in der Brigitte, bist du ein guter Ehemann? Und dann ist man nachher einer von dreien. Das, so ist aber die Welt nicht. Die Welt ist viel komplexer.
Okay, wir haben jetzt ja in dieser Folge viel mit den verschiedenen Gründer uns viel mit den verschiedenen Gründeridentitäten beschäftigt. Achtest du jetzt tatsächlich aber in der Praxis dann zumindest auf Teildimensionen von so einer Identität, also jetzt zum Beispiel der sozialen Motivation, oder hast du für sowas dann auch vielleicht gar keine Zeit?
Also der Kernpunkt, den wir uns anschauen, hat der Gründer eine Vision. Ja? Die kann getrieben sein durch eine Betroffenheit, das ist dann eher sozusagen der missionarische Aspekt. Das kann aber auch sehr funktional sein, indem man sich einfach verschiedene Modelle angeschaut hat und dann eines davon gewählt hat. Also wir gehen da eher nach ein bisschen übergeordneten Zielen, und dann sind es andere Eigenschaften, die für uns wichtig sind, wie Stehvermögen, natürlich technische Brillanz und diese Fähigkeiten.
Das heißt, da sprechen wir dann tatsächlich eher über Persönlichkeitsmerkmale als jetzt über so Identitäten, auf die du achtest.
Naja, am Ende des Tages braucht man sozusagen Komponenten aus allen drei Bereichen. Natürlich gehört auch der kommunitarische Bereich mit der Fähigkeit, Leute an sich zu binden. Gründungen sind ja heute auch grundsätzlich Teams. Einzelgründungen gibt es praktisch nicht. Mhm. Ja? Und entsprechend gehören natürlich auch die sozialen Fähigkeiten ganz entscheidend dazu.
Das heißt, am liebsten wahrscheinlich hättest du von allem so ein bisschen was dabei.
Ja, natürlich wollen wir die eierlegende Wollmilchsau. Aber Fakt ist, dass am Ende natürlich die Ertragsfähigkeit des Geschäftsmodells gegeben sein muss.
Jetzt ist bei mir rausgekommen in unserem Selbsttest, dass ich so eine hybrider Gründeridentität hätte. Also ich wäre dann so ein Mix aus so einem Darwinian und so einem Missionary bzw. so einem Missionar. Hätte ich bei dir die Chance am Ende Venture Capital zu bekommen? Ich würde jetzt ja schon irgendwie sagen, wir haben es ja auch durch die Studie gelernt, es gibt da verschiedene Dimensionen, wie man Erfolg bewertet. Ich würde jetzt sagen, du als Venture Capitalist würdest wahrscheinlich schon verstärkt auf die ökonomische Perspektive gucken, aber hätte ich trotzdem eine Chance?
Also ganz klar, willkommen in der Realität. Natürlich, jeder ist ein Mix, und ich würde das nie so pauschal beantworten. Nein, niemals. Wir haben, du hast vorhin Beispiele genannt, bei Mambu, die drei Gründer haben angefangen mit einem Studentenprojekt Dschungel von Mosambik, eine Software für Mikrofinanzunternehmen zu bauen. Das war der klassische missionarische Ansatz. Während bei Bubble die Gründer sich verschiedene Dinge angeguckt haben und haben sich für Sprachenlernen interessiert. Und insofern würde ich keine pauschale Aussage machen, das eine geht, das andere nicht.
Okay, das ist ja aber vielleicht dann auch interessant für die Leute, die jetzt zuhören. Mhm. Wenn sie jetzt rausfinden, ich bin ein Missionary, dann haben sie vielleicht doch Chance, noch bei dir oder bei anderen Venture-Kapitalisten auch Geld zu bekommen.
Was aber wichtig ist, Welt verbessern, ja, ist eine schwierige Motivationsbasis, weil sie den Blick nimmt von den Grundfunktionsprinzipien, wie man Wachstum generieren kann. Zum Beispiel ist nachweisbar in den letzten 20 Jahren, dass Geschäftsmodelle, die direkt quasi Gewinne wieder an die Nutzer auskehren, ja, sehr schwierig funktionieren, weil sie nicht wachsen können, weil sie sich selbst die Substanz entziehen.
Und du würdest sagen, das ist ein wichtiger Teil natürlich davon. Um groß zu werden, braucht man auch entsprechend natürlich finanzielle Mittel.
Hart ausgedrückt, man muss sich das auch leisten können, sozusagen dann auch für vorwiegend zentrale Ziele zu arbeiten. Und deswegen gibt es ja auch die Unterscheidung zwischen Charity, ja, und der Kernwirtschaft. Da muss man, glaube ich, stark unterscheiden. Wobei Nachhaltigkeit heißt ja nicht zentral sozusagen nur Gutes tun, sondern es heißt sozusagen mit den Ressourcen pfleglich umgehen. Und das ist natürlich ein oberstes Ziel eines Unternehmers, mit den Ressourcen seines Menschen oder seines, ist es Technik oder Geld, das ist natürlich ganz essentiell.
Da kommen wir eigentlich direkt zur nächsten Frage, und nämlich unser Phänomen am Anfang auch dieser Folge war das Thema Nachhaltigkeit. Da gibt es jetzt diese neue Umfrage bzw. den neuen Startup-Monitor aus dem Jahr 2020, wo drin steht, 45% aller Neugründungen beschäftigen sich eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit und da sind im Bereich Nachhaltigkeit tätig. Können solche Startups nur von Missionaries gegründet werden? Wir haben es ja schon ein bisschen halb angesprochen, aber.
Also für mich ist dieses Thema Nachhaltigkeit, das ist natürlich eine Mode. Das ist hart ausgedrückt Bullshit-Bingo, weil nachhaltig sind wahrscheinlich weniger als 10% der Unternehmen, nämlich nur die, die nachher überleben. Ja? Die Quote ist nämlich nicht besser. Ja? Wichtig ist zu sehen, dass natürlich heute die Investoren in allen Phasen auf Nachhaltigkeit im Sinne von Ressourcenschonung Wert legen und darauf reagiert natürlich der Markt auch essentiell und genau wie heute in jedem Pitch-Deck künstliche Intelligenz drin steht, steht heute auch in jedem Pitch-Deck Nachhaltigkeit, weil es einfach das ist, was sozusagen im Moment der Modetrend ist, weil mit Ego-Shootern kann man eben heute nicht mehr Geld aufbringen.
Klar. Aber da ist natürlich dann auch immer die Frage, und da ist immer, du hast jetzt gesagt Bullshit-Bingo, man muss sich natürlich auch darauf einigen, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Und dann würden wahrscheinlich vielleicht auch ein paar Startups rausfallen, weil vielleicht dann das doch nicht nachhaltig ist, weil ich meine, der Begriff Nachhaltigkeit ist ja sehr breit. Wahrscheinlich wie KI auch sehr breit.
Absolut. Und wenn ich mir die großen, also BlackRock und andere, die eben sagen, ESG, wir investieren jetzt nur noch nachhaltig, sind so wachsweiche und breite Definitionen. Gut, die machen keine Waffen und keine Pornografie, alles gut. Aber das heißt ja nicht, dass die deswegen das Geld in die Caritas investieren, sondern die wollen eben auch Rendite sehen, weil am Ende des Tages ist das ihre Existenzberechtigung.
Aber ich meine, kommen wir mal vielleicht so ein bisschen jetzt noch zu dem Thema. Glaubst du, dass es da durchaus aber auch eine Kombination, also Nachhaltigkeit kann sich doch auch ökonomisch lohnen.
Es lohnt sich vor allen Dingen, wenn sozusagen der Markt es verlangt. Ja? Und wenn eben der Kunde, und das ist insbesondere ja ausgeprägt in den reicheren Volkswirtschaften, wenn der Kunde es verlangt, Kühlschränke zu haben, die eben Kategorie A sind oder es ablehnt, Produkte zu kaufen, die bestimmte Eigenschaften nicht haben, dann ist es sehr, sehr wichtig und natürlich auch ein Marketinginstrument, wenn ich nachhaltig produziere. Wobei ich sagen muss, der Großteil der Hightech-Gründungen und Internet-Gründungen ist per Definition nachhaltig, weil man sozusagen ja viel weniger Ressourcen verbraucht, als wenn ich jetzt irgendwie ein Rohstoffunternehmen habe.
Ich meine, das ist ja auch so ein Punkt, dass wir wahrscheinlich unter nachhaltigen Unternehmen auch vielleicht manchmal eine falsche Vorstellung haben. Also ich meine, es gibt auch viele Unternehmen, die sind nachhaltig und die verpassen sich jetzt nicht irgendwie ein grünes Image, sondern das sind dann zum Beispiel eben Hightech-Startups, die uns wahrscheinlich beim Klimaschutz zum Beispiel in der Zukunft viel helfen werden, wenn wir
absolut
nicht.
Oder wenn man die ganzen Unternehmen der Bioökonomie sieht, die eben jetzt sozusagen Burger aus Mehlwürmern oder das ist natürlich einfach ein sehr starker Trend in den vegetarischen, veganen Bereich rein. Das heißt, hier entstehen neue Märkte und dem folgt natürlich, oder das versuchen Startups natürlich auch zu treiben und auszunutzen.
Und ich meine, richtig. Da kommen wir ja wieder auf unsere Studie eigentlich zurück und das zeigt ja dann eigentlich eins, dann sind solche Märkte auch genauso für Darwinians interessant und eben nicht nur für Missionaries.
Lass mal klarstellen, Darwinismus heißt ja, ist ja kein aktiver Prozess, sondern Mutation und Selektion ist ja ein passiver Prozess. Und eigentlich ist das genau das, was jetzt auch in den nachhaltigen Märkten passiert. Ja? Sozusagen die Bevölkerung entscheidet und daran passen sich die darwinistisch funktionierenden Unternehmen an und es überleben die, die sich am besten anpassen. Das ist eigentlich die Definition von Darwinismus.
Ja, und da würde ich sagen, haben wir schon irgendwie ein kleines Key-Learning zu sagen. Also Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Phänomen von Leuten, die missionarisch denken, Missionaries, sondern das ist eben genauso auch darwinistischer
Darwinismus. Was aber natürlich ein klarer Trend ist, ist, dass junge Unternehmerinnen nicht mehr rein auf sozusagen Reichtum, die 50 Meter Yacht vor Ibiza ausgerichtet sind, sondern dass sie durchaus hier differenzierter denken und vor allen Dingen, dass sie nicht in Generationen denken, sondern dass sie in Lebensabschnitten denken, Lebensabschnittsgründungen. Sie machen etwas erfolgreich und wenn sie dann die Ressourcen haben, und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, dann werden sie zu seriellen Gründern und können sich leisten, auch in Projekte zu investieren, die vielleicht nicht diese große Rendite abwerfen. Und tatsächlich sind die größten sozusagen Spender, ja, wenn ich mir hier das Giving Pledge von Bezos, Gates und wie sie alle heißen, ja, die den Impact in dem Bereich haben, sind die, die vorher höchst darwinistisch in der Definition agiert haben und Riesenunternehmen aufgebaut haben, und zwar unter allen Mitteln, ja. Mhm. Und derjenige, der sozusagen von Anfang an Missionary unterwegs ist, der wird im Zweifel niemals die Ressourcen haben, den gleichen Impact zu haben.
Da kommen wir vielleicht tatsächlich zur Abschlussfrage, nämlich jetzt gucken wir uns diese drei Identitäten auch nochmal an. Mhm. Was wären denn so, also über die Darwinians haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut geredet. Mhm. Lass uns vielleicht nochmal über die Communitarians und die Missionaries sprechen. Alle drei Typen haben wir jetzt ja auch gesagt, oder alle drei Identitäten sind ja wichtig für uns. Aber was würdest du für Tipps geben, wenn du jetzt einen klassischen, reinen Missionary vor dir hast? Was würdest du dem mitgeben, damit er sein Startup ja groß aufziehen kann?
Er soll ein Team finden, wo er einen komplementären Mix hat. Natürlich ist es gut, komplementäre Typen im Team zu haben, nicht nur von den technischen Fähigkeiten, sondern natürlich auch vom Typus. Deswegen ist es zum Beispiel auch meiner Meinung nach wichtig, dass Frauen mit im Team sind, weil sie einfach immer einen anderen Spin in die Gedanken reinbringen, und dass man keine Teams hat, die eben dann eindimensional in eine Richtung agieren und immer die quasi denken, jedes Problem ist ein Nagel, weil sie nur einen Hammer haben, um damit umzugehen.
Und dann noch die Communitarians, die ja da immer sehr auf, das sind ja so,
ich denke da immer an so einen Skifahrer oder so. Ja. Das wird, die Communitarians werden über den Lebenslauf eines Unternehmens natürlich immer wichtiger. Wenn ich zu zweit bin, ja, oder zu dritt, dann ist ein wirklich sozial starker Netzwerker mit besten Verbindungen, mit starken kommunikativen Fähigkeiten weniger wichtig, ja, als in der späteren Phase. Tatsächlich ist es aber so, dass, weil der Nukleus von Firmen ja meistens eine Innovation, eine technische Innovation ist, sind die Gründerteams eher keine Communitarians, ja, weil sie aus anderen Ecken kommen, ja, und man muss aber versuchen, entweder den Gründer dorthin weiterzuentwickeln oder aber dann später Ergänzungen zum Team zu machen, die eben diese Komponente dann mit dazu bringen. Sozusagen der reine Netzwerker wird im Zweifel gar kein Unternehmen zusammenbekommen, ja, weil Netzwerken und soziale Fähigkeiten, das ist kein Produkt, ja. Das ist sozusagen, das ist der Leim, der nachher die Dinge zusammenhält, aber das kann man nicht verkaufen.
Gut. Kommen wir noch zum Abschluss zu einer bisschen lockeren Frage. Wir bleiben beim Start-up-Thema. Was glaubst du, ist so in den nächsten Jahren das nächste große deutsche Start-up-Unternehmen, das wir kennenlernen werden? Hast du da was irgendwie auf dem Radar gerade?
Das kommt drauf an. Also Mambu, vorhin schon erwähnt, die mal ganz klein angefangen haben im Mikrofinanzbereich. Ich glaube, das wird ein ganz großes Unternehmen werden, wird ein Einhorn werden und seinen Weg gehen. Wir werden im Bereich der künstlichen Intelligenz sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen sehen. DeepL zum Beispiel. Andere haben es auch schon geschafft, wie Celonis aus München. Wir werden im Robotikbereich einiges sehen, Automationsbereich. Überhaupt B2B ist Deutschland stärker als im B2C-Bereich. Man muss sagen, dass wir im B2C-Bereich ja die Schlacht ein bisschen verloren haben gegen die Amerikaner, aber im B2B-Bereich gibt es da einige, die noch sehr, sehr großes Potenzial haben, und das ist eben insbesondere in dem Bereich Robotik, Automation, künstliche Intelligenz, ist auch ein bisschen Bullshit-Bingo, weil es sehr inflationiert benutzt wird, aber es gibt dort tatsächlich sehr, sehr starke Lösungen. Auch hier aus der Region Karlsruhe, wenn ich an Artiminds denke, dann sind das aus meiner Sicht potenzielle Weltmarktführer.
Gut, dann vielen Dank, dass du da warst. Und dann geben wir jetzt an der Stelle sozusagen aus Karlsruhe zurück nach Stuttgart ins Schwabeländle. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne.
Felix, ich muss schon sagen, das war jetzt wirklich ein sehr spannendes Interview, das du da mit Matthias Hornberg geführt hast. Und durch ihn habe ich jetzt auch nochmal ein ganz anderes und vor allem, glaube ich, auch praxisnahes Verständnis der drei Gründeridentitäten bekommen. Eigentlich kann man, denke ich, schon sagen, dass ein Gründer nur erfolgreich ist, wenn er sich bewusst ist, welcher Gründeridentität er sich zuordnen lässt. Und dadurch wird die FIT auch eine fundamentale Theorie im Gründungsbereich, die enorm hilfreich sein kann.
Also ich bin tatsächlich auch echt froh, dass wir Matthias gefragt haben, ob er zu uns in den Podcast kommt. Ich fand, das war eine spannende Perspektive. Was ich an der Stelle vielleicht noch sagen wollte, wir haben natürlich jetzt ein bisschen auch kontrovers über das Thema Nachhaltigkeit diskutiert. Das sollte man schon vielleicht erwähnen, dass es natürlich schwierig ist, noch so eine einheitliche Definition von Nachhaltigkeit zu geben. Da gibt es verschiedene Dimensionen. Da spricht man einmal von einer ökonomischen Dimension, von einer sozialen Dimension und von einer ökologischen Dimension. Da gibt es aber auch verschiedene Ziele. Darüber könnten wir jetzt eine eigene Folge machen. Wenn euch das Thema interessiert, empfehle ich euch einfach mal, da Google zu nutzen und euch da schlau zu machen, weil wir haben jetzt in dem Interview auch verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit einfach diskutiert. Was ich aber auch spannend fand im Interview, war das Thema ja hybride Formen oder beziehungsweise diese hybriden Typen. Ich glaube, die gibt es in der Realität dann doch recht häufig. Und ich glaube auch, dass die ziemlich wichtig sind, denn Unternehmen übernehmen immer mehr gesellschaftliche Verantwortung, sei es jetzt beim Klimaschutz oder auch bei anderen sozialen Themen. Und das muss klug und auch ökonomisch in den Unternehmensprozess eingebunden werden. Man spricht da ja auch von Internalisierung. Und dann nur so eine einzelne Perspektive einzunehmen, ist da nicht zu empfehlen. Und das finde ich, glaube ich, dann tatsächlich wichtig, dass man da auch so hybride Typen hat.
Ja, genau, wie unser Gast der Folge auch erwähnt hat, ist es, denke ich, vor allem für die aktuellen verschiedenen gesellschaftlichen Probleme wichtig, dass man für die Lösung derer alle drei Gründeridentitäten braucht und auch benutzen sollte. Und ich denke, das ist auch mal eine ganz schöne Erkenntnis für unsere HörerInnen. Also egal, welche Gründeridentität bei eurem Selbsttest vorher rauskam, die Gesellschaft braucht euch, und zwar euch alle.
Absolut. Und trotzdem können wir euch auch noch so ein paar Tipps mitgeben. Da gibt es ja dann auch, also an der Theorie wurde in der Wissenschaft ja auch weiter geforscht und da gibt es natürlich ganz viel Literatur zu, aber so ein bisschen kurz noch was, was vielleicht so die einzelnen Gründeridentitäten besser machen können. Bei den Communitarians sind ja radikale Innovationen wichtig. Das ist so ein bisschen auch den ihr, ich sag mal, Tagesgeschäft. Trotzdem könnte man denen zum Beispiel bewährte Managementmethoden, die wir ja auch in unserem Studium zum Beispiel lernen, an die Hand geben. Die könnte denen weiterhelfen. Dann haben wir die Missionaries. Die sind meistens nicht ganz so innovativ, sondern eher so auf diesen gesellschaftlichen Zweck fokussiert. Und genau um die Perspektive könnte man auch, sag ich mal, deren Wissen erweitern. Also wie betreibe ich Technologie und Innovationsmanagement zum Beispiel in meinem Unternehmen? Und dann noch die Darwinians, die gehen halt häufig auf diese Massenmärkte und das ist nicht immer oder meistens nicht so innovativ. Und da kann man zum Beispiel auch das Thema Innovation mit an die Hand geben, dass da einfach vielleicht dann auch mehr gemacht werden muss. Insgesamt forscht man viel an diesen Gründeridentitäten und da muss auch in Zukunft noch viel weiter geforscht werden, weil es natürlich einfach viele gesellschaftliche Probleme gibt, die einfach auch gelöst werden müssen. Habe ich jetzt was vergessen, Mona? Möchtest du noch was ergänzen?
Nee, ich finde, das hast du jetzt eigentlich schön abgeschlossen. Aber zum Schluss hätte ich noch eine Kleinigkeit. Und zwar hat ja Matthias in der Folge auch ein bisschen was über sich verraten. Und Felix, dass, da du ja heute auch unser Gast warst, würde ich sagen, du hast jetzt auch mal ein paar Sekunden zu deiner freien Verfügung und ich bin ausnahmsweise mal ganz ruhig.
Das ist wirklich lieb, vielen Dank. Dann möchte ich natürlich ganz kurz was über meinen Podcast, den Klimakanal, erzählen. Den mache ich seit über einem Jahr mit meinem Kumpel, dem Julian. Und in dem Podcast geht es eben um Klimaschutz. Und uns geht es darum, das Thema Klimaschutz möglichst objektiv und transparent eben anzugehen und das eben auch anders zu machen, als das in der ein oder anderen radikalen Debatte in den sozialen Medien so manchmal gemacht wird. Und hier geben wir uns auch Mühe, technisches Wissen einfach unverständlich zu erklären, weil ja, Technologie spielt zum Beispiel beim Klimaschutz ja auch eine wichtige Rolle. Also hört gern mal rein in unseren Podcast, wird uns echt freuen und folgt auch unserer neuen Instagram-Seite. Ihr könnt uns eigentlich fast überall finden, auf jeder Podcast-Plattform als auch auf Instagram und Twitter unter Klimakanal ohne Leerzeichen.
Ja, schaut doch mal rein. Ich bin natürlich auch schon fleißige Abonnentin von eurem Instagram-Kanal.
Schön,
freut mich. Sehr, sehr spannend, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Sehr cool.
Danke, Mona.
Felix, das war's leider auch schon wieder mit unserer Folge. Aber keine Sorge, unser Podcast hat ja noch mehr tolle Folgen. Für die Nachhaltigkeitsfans unter euch wird sicher auch die Folge von Lea, Theresa und Philipp zur Sustainable Innovation sehr interessant sein. Hier wird das Phänomen Nachhaltigkeit nochmal aus einer ganz anderen, spannenden Perspektive betrachtet. Also abonniert gerne den Podcast, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Oder wenn jemand jetzt noch nicht genug von Felix, Paulina oder mir hat, darf er uns natürlich gerne auf LinkedIn oder Social Media Kanälen eurer Wahl folgen. Und ja, tschüss ihr Lieben.
Bis zum nächsten iTalk. Ciao, ciao.
Euch haben die Wissensboxen noch nicht ausgereicht? Dann schaut doch gerne in unsere Folgenbeschreibung. Hier findet ihr wie immer Links zu spannenden Artikeln zum Thema. Das war ein Podcast der Reihe iTalks von und mit Studierenden der Uni Hohenheim. Bis zum nächsten Mal.